ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
Hallihallo, Hallöchen. Hier ist Distanz und Gloria mit Folge 61. Wir freuen uns, dass du wieder dabei bist bei unserer kleinen Radioshow. Herzlich willkommen bei Herrn Städt und Herrn Polas. Herr Städt, schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Wie geht's dir?
Guten Tag, was haben Sie mit Robert Polas gemacht, dem Tenor, Star-Tenor dieser Erde? Warum wurde er plötzlich durch einen Bass ersetzt?
Der ersetzt sich jede Nacht selber durch einen Bass. Nein, es ist tatsächlich so, es ist Sonntag 10.20 Uhr. Ich bin mittlerweile vor ungefähr 30 bis 40 Minuten aus dem Bett gefallen. Habe heute noch nicht großartig gesprochen, außer mit Herrn Städt ein bisschen vorgeplänkelt, ausnahmsweise. Aber da auch meine Corona-Infektion, trotz dessen, dass sie im Prinzip weg ist und ich auch wieder freigetestet bin und draußen rumrennen darf, noch nicht, also ich habe noch so Restschnupfen und der legt sich des Nächtens noch auf die Stimme. Deswegen ist mit dem Singen auch noch ein bisschen schwierig gerade. Aber das sorgt dafür, dass ich momentan ein bisschen beim Radio arbeiten kann.
Dass du ein charismatischer Tenor geworden bist.
Als ob das jetzt sich gegenseitig so ausschließen würde, Tenor und Charisma. Frechheit.
Ja, so bin ich.
Herr Städt, ja. Wie geht es dir?
Mir geht es gut. Ich habe die Woche ein bisschen Angst gehabt. Hab's auch immer noch, das geht sicher vielen so. Das ist übrigens das, was Robert gerade gesagt hat. Wir haben ein bisschen vorgeplänkelt, um nicht die ganze Folge damit zu füllen. Weil es schwierig ist für mich, öffentlich darüber zu reden, weil ich erstmal noch Gedanken bringen muss. Und jetzt ist die Frage, worum geht es? Ihr wisst es alle schon.
Ja, es ist ja nun kein Geheimnis, dass die Situation in Europa und der Welt im Moment ein bisschen eine andere ist. Es ist eine schwierige Lage für ganz, ganz viele dort in der Situation in Russland und der Ukraine. Wir lassen das nicht außer Acht und natürlich werden wir die Folge eingedenk dieser ganzen Situation irgendwie über die Bühne bringen. Aber wir wollen auch aus dem Grunde, Herr Städt hat es schon angedeutet, es geht mir ganz ähnlich, ich durchblicke einfach viele Dinge nicht vollends und nichtsdestotrotz, worauf wir uns, glaube ich, einigen können, ist, dass Krieg nie eine Lösung ist. Und wir hoffen einfach, dass sich die Sachen diplomatisch so schnell wie möglich wieder glätten lassen. Dennoch.
Das ist, was ich denke auch, ja.
Dennoch wollen wir natürlich nicht alles zum Stillstand bringen. Und es gab viele Disclaimer, habe ich gesehen, vor vielen Shows und vor vielen Podcasts auch zuletzt. Unser Disclaimer findet heute in der Folge statt. Also wir denken daran, wir wünschen allen nur das Beste und hoffen, dass das schnell und möglichst mit so wenig Blut wie möglich über die Bühne geht und dass sich da die Wogen sehr, sehr schnell glätten. Nun aber zu dir, Herr Städt. Ich habe drei Dinge vorbereitet, die sicherlich du hast fünf Dinge vorbereitet, ich bin gespannt. Drei Dinge, oder anders, man muss den Satz anders anfangen, sonst kommt man hinten grammatikalisch falsch raus.
Städt, das ist ja das Wichtigste, ist immer das, was hinten rauskommt.
Das ist, Herr Städt, die drei letzten Dinge, die der Pilot macht, bevor das Flugzeug abhebt.
Abhebt?
Ja.
Oh, das kommt tatsächlich aufs Flugzeug an, aber ich denke, wenn ich mich an das erinnere, was ich selber geflogen bin,
Flugmodus rein, Sonnenbrille auf und ab in den Süden.
Nee, bevor es abhebt, unmittelbar bevor es abhebt, ja?
Ja.
Oder bevor der Start beginnt?
Nee, bevor es abhebt.
Bevor quasi also, der Auftrieb des Flugzeugs in die Luft hebt.
Lass uns doch beides machen. Lass uns machen, was du machst, bevor du startest, und also bevor das abhebt und bevor du startest.
Dann machen wir es mal in der Reihenfolge. Erstmal, bevor es startet. Also du wirst, bevor du auf die Landebahn rollst, bekommst du die Startfreigabe. Die liest du zurück, also die wiederholst du, damit der Tower mitbekommen hat, dass du das gesagt hast. Im Übrigen also dass du es verstanden hast. Im Übrigen ist es so, dass man das Wort Take-off nur im Zusammenhang mit der Startfreigabe verwenden darf. Man darf, ansonsten spricht man immer von Departure. Wusstest du das?
Nee.
Also du sagst sozusagen nicht ready for take-off, was ganz oft gesagt wird, das darf man nicht machen, man darf nur ready for departure sagen. Weil wenn du take-off sagst, ist das nur im Zusammenhang mit der Starterlaubnis erlaubt, das auf dem Funk zu sagen, weil es ja da mal ein ganz großes Problem gab im Teneriffa 1977, wo zwei Jumbo-Jets ineinander gerannt sind.
Genau. Crash. Das stimmt.
Richtig, und da hat man das dann festgelegt, dass man sich da nicht falsch versteht sozusagen, dass Departure quasi sonst immer für Start verwendet wird, Abflug sozusagen. Es gibt ja auch eine deutsche Funksprache, da sagt man dann abflugbereit und nicht startbereit, sondern abflugbereit. Und man bekommt die Startfreigabe. Dann, ganz wichtig, schaut man erst nochmal in die Landerichtung, ob da gerade ein Flugzeug kommt. Weil auch der Tower kann einen Fehler machen und da jemand hat eine Notsituation, hat keinen Funk oder irgendwas derartiges. Man muss immer gucken, ob wirklich kein Flugzeug kommt gerade. Und dann guckst du auch noch in die Richtung, wo du starten willst, dass dort keins ist gerade. Und dann rollst du auf die Bahn und gibst Gas. Und das ist ein sehr gutes Gefühl. Und in dem Moment bist du wirklich nur noch außen fixiert. Du guckst ganz selten nochmal rein ins Cockpit. Und im normalen Linienflug ist es tatsächlich so, dass du als derjenige, der fliegt, also Pilot Flying, gar nicht reinschaust. Du verlässt dich auf deinen Co-Piloten, der dir die Geschwindigkeiten entsprechend ansagt. Damit du wirklich die Landebahn also fokussiert hast, weil du einfach mit derartigen Geschwindigkeiten unterwegs bist, dass man sofort reagieren muss.
Aber also jetzt mal offen gesprochen, kann man da noch reagieren? Ich meine, gut, die Startgeschwindigkeit ist ja gar nicht so hoch, ne? Das sind irgendwas 260 km/h oder sowas oder 300 km/h.
Ja, so in der Richtung, je nach Flugzeugtyp kann es bis zu 300 gehen, genau.
Das ist ja eigentlich gar nicht so viel, ne? Das schafft ja, keine Ahnung, Lamborghini auf der Autobahn durchaus auch.
Der wiegt aber nicht 200 Tonnen das ist oder so.
Hat das, ja. Okay, jetzt kommt wieder mein Physik-Nichtwissen dazu. Hat das was mit dem Gewicht zu tun, dass das nur so in Anführungszeichen langsam sein muss, damit er abhebt? Nee,
das hat was mit der Auftriebskraft zu tun. Also, dass die Flügelfläche natürlich relativ groß ist und du bei einem bestimmten Anstellwinkel schon sehr guten Auftrieb erzeugen kannst mit dieser riesigen Flügelfläche. Es kommt also darauf an, das Flugzeug hebt ja in dem Moment ab, in dem die Gewichtskraft, also das Gewicht sozusagen des Flugzeuges, was die nach unten zieht, durch die Auftriebskraft ausgeglichen bzw. erhöht wird. Also wenn die Auftriebskraft etwas höher ist als das Gewicht, steigt das Flugzeug. Ja, und das heißt, je nachdem, wie das Flugzeug gebaut ist, kann das schon bei sehr geringen Geschwindigkeiten sein. Es gibt sogar Flugzeuge, die heben, wenn der Wind zu stark ist, ab. so dass man also bei Sturm Flugzeuge anbinden muss.
Dass anbinden? Sie
nicht ja, das muss man wirklich machen.
Aber gab es da nicht früher, also ich weiß jetzt nicht, ob du das weißt, aber gab es da nicht früher sogar auch für Flugzeuge einen Anker? Hatten die nicht?
Ja, gibt es immer. Die haben wir tatsächlich, das, falls du dich erinnern kannst, als wir in Arizona geflogen sind mit meinem Kumpel, da haben wir die Flugzeuge danach angebunden und vorher abgebunden. Kannst du dich daran erinnern?
Ja, das schon, aber ich meine...
Da waren so Ketten.
Ich meine, so früher, also Anker wirklich im Sinne von so schiffsmäßig, bin ich mir einmal irgendwo gesehen zu haben.
Bei Seebooten auf jeden Fall.
Ja, das ist klar.
Ja, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau. Ja, also so viel dazu, vor dem Starten sozusagen, die drei Sachen, Startfreigabe... den Luftraum frei machen, also schauen, dass da nichts ist und Gas geben. Mhm. Ach ja, und man sagt immer noch, bevor man Gas gibt, Take-off, dass der Partner im Flugzeug weiß, man startet jetzt.
Da heißt es dann aber Take-off.
Genau, weil das ist das Starten, um das es geht.
Ah, okay.
Weißt du? Darfst es nur damit verwenden.
Also
du sagst Take-off und dann weiß der andere Bescheid, okay, du gibst jetzt Gas.
Take-off ist im Grunde nur der Vorgang des Startes sozusagen, in dem das benutzt werden darf. Verstehe.
Richtig. Und dann, weil es das Abheben betrifft, du wirst als erstes in einem großen Jet sagst du dann, bei der Geschwindigkeit 80 Knots. Je nachdem, was du in welcher Fluggesellschaft du bist, kannst du auch nochmal einen anderen Schritt geben. Das ist, in dem Moment musst du nochmal reingucken und gucken, dass bei dir auch 80 Knoten angezeigt werden auf deinem Geschwindigkeitsmesser. Wenn du das nicht machst, wird der Start abgebrochen.
Oh.
Weil du dann nicht bei der Sache bist. Ja, also aber wenn du quasi, wenn du musst antworten, und wenn du nicht antwortest, musst du über der Start abgebrochen, weil dann bist du nicht konzentriert. Aber du stehst du, doch, da wird.
Du machst doch kurz vorm Abheben, also das stelle ich mir gerade richtig krass vor irgendwie. Du machst doch kurz vorm Abheben, meinetwegen, stell dir irgendein großes Flugzeug vor, ein A380 oder eine 747, und du bist eigentlich auf Startgeschwindigkeit und irgendjemand verpeilt da was, dann haust du doch nicht übelst einen Umkehrschub rein und gehst voll in die Eisen.
Doch, oder?
Wirklich.
Du weißt ja nicht, warum derjenige das verpeilt. Ob der tatsächlich unkonzentriert ist oder ob er tatsächlich gerade am ohnmächtig werden ist. Das kann ja auch sein. Du weißt es schlicht und ergreifend nicht. Du bist so schnell unterwegs und es kann so viel passieren. Krass. Und dann bricht man den Start lieber ab, als man dann in der Luft ist und alleine plötzlich in dem Flieger ist.
Heftig, ja? Heftig.
Ja, also das ist, und dann wirst du sagen, V1. V1 ist die Geschwindigkeit, ab der du nicht mehr umdrehen darfst, ab der du den Start nicht mehr abbrechen darfst, weil die Startbahn dann zu kurz ist zum Abbremsen.
Ja, ja.
Wo du auf jeden Fall hoch musst. Und also wenn jetzt ab V1 ein Triebwerk ausfallen würde, musst du abheben.
Woher weiß man
und
das, dann sagt dass man an der Stelle ist? Ist das vorher
das klar? Das wird ausgerechnet vorher.
Ah, ja.
Welche Geschwindigkeit das bei dem und dem Wetter, bei dem und dem dem Gewicht auf der und der Landebahn ist. Und dann kommt die Rotierengeschwindigkeit. Und das ist quasi die dritte Sache. Das ist ein Prozess. Du sagst Rotate, und das ist die Geschwindigkeit, bei der du abheben musst, also bei der du die Nase hochnimmst. Und das ist das, was man dann macht. Du ziehst also am Joystick, am Sidestick oder am Steuerhorn, das habe ich durcheinander gebracht, genau, und hebst damit, erhöhst den Anstellwinkel und damit den Auftriebsbeiwert und damit den Auftrieb. Und damit wirst du den Auftrieb größer machen als die Gewichtskraft und der Flieger hebt ab. Das ist ein Prozess. Rotate hoch. Na?
Sehr gut.
Ja, also das sind die drei Dinge.
Das erinnert mich gerade ein bisschen an, ich weiß gar nicht, ob es ein Konzert war oder ob das ein Vortrag war. Auf jeden Fall gab es irgendwann mal jemanden, der nach dem Konzert zu uns gekommen ist und ich meine, es war Daniel, fragte, Entschuldigung, dozieren Sie auch? die Frage würde ich dir auch gerne stellen. Das ist durchaus plausibel und verständlich erklärt, was du da von dir gibst. Ich finde.
Ja, ich hab's recht vereinfacht auch dargestellt. Und wie gesagt, es ist von verschiedenen Airlines ist von Flugzeug zu Flugzeugtyp und auch von Airline zu Airline ein bisschen unterschiedlich, welche Callouts kommen. Also dieses IT Knots, V1, Rotate, das sind Callouts, die nennt man so. Es gibt auch noch zusätzliche Callouts bei anderen Airlines. Ist aber selten, aber es gibt's.
Ah ja.
Aber es darf nicht weniger geben, das ist richtig.
Aber weißt du, was ich an dieser Stimmsituation gerade sehr schön finde, immer, wenn man als nur auch mal eine tiefe Stimme hat? Ich höre ja im Auto, gebe ich unumwunden zu, durchaus MDR-Kultur. Und da gibt es immer also so einen Kommentar von Axel Thielmann, oder der liest halt was vor. Also der hat da immer so seine 5 Minuten. Und der beendet immer ganz gerne diesen Satz, und der hat ja auch so eine sonore Stimme, aber der hat die immer, im Gegensatz zu mir muss der sie sich nicht kaufen, teuer in der Nacht, sondern der spricht halt immer so, und der endet dann gerne auch mal mit, ihr Axel Thielmann. Das ist halt wirklich so richtig im Keller, dass du im Auto sitzt und denkst, brumm.
Am liebsten habe ich eigentlich die Leute, die quasi das Ende des Satzes so tief machen, dass man es nicht mehr hört.
Oh yeah. Ja, also dann machen wir die anderen drei Dinge das nächste Mal, oder willst du die auch gleich mit aufkalieren?
Wie die anderen drei Dinge?
Ja. Wir müssten jetzt bei 6 Dingen gewesen sein am Ende.
Ja.
Ach ja, nee, stimmt. Ja, klar, Quatsch, ich, ja, Mathe-Genie. Natürlich.
Ja.
Ja, nee, alles gut. Das war meiner, wie man ja immer so schön zum Trainer gerne früher mal gesagt hat, wenn man was verbockt hat.
Ja, das mache ich in der Probe übrigens auch immer noch.
Ja, das ist bei uns auch so. Tatsächlich, wenn jemand einen Fehler macht und es merkt, dass er einen Fehler gemacht hat, dann muss ja nicht unbedingt darauf hingewiesen werden, sondern dann stellt er das beim nächsten Mal einfach selber ab. Dann wird bei uns gerne einfach der Arm gehoben, dass alle anderen
sehen. Das mache ich auch gerne.
Er hat gemerkt, dass da was nicht ganz richtig war.
Da muss man nämlich auch nicht abbrechen in dem Moment, in dem jemand den Arm hebt, dass man dann sieht, okay, derjenige hat es selber gemerkt.
So ist es.
Herr Stett. Es sei denn, es kommt halt immer wieder vor und derjenige merkt es trotzdem, dann muss man vielleicht doch mal dran arbeiten.
Ja, dann muss man nochmal nachfragen. Ja. Vielleicht ist auch einfach ein Pavlovscher Reflex, der hebt einfach gerne den Arm. Das ist noch aus Schulzeit. Wenn Musik, wenn Musik ertönt. Oh, ich habe gestern. Ist schon wirklich witzig. Ich habe gestern, also anders, ich war bei einem Kumpel und der hat irgendwann angefangen, so diese alten Tomana-Dokumentationen anzumachen. Was ja immer für viel Belustigung gesorgt hat, aller Orten.
Ja. Ist richtig.
Unter anderem bin ich über diese eine Dokumentation gestolpert, wo das Kamerateam bei einer Fimmerlohr-Probe von uns war.
Ja, das von der Deutschen Welle, ne?
Ja. Nee, das war nicht Deutsche Welle, das war ZDF-Info.
Ach so.
Mit Deutsche Welle waren wir zusammen bei Amakort. Das können wir aber auch gleich erzählen, das ist nämlich auch sehr witzig im Nachhinein vor allem. Bei ZDF Info war es irgendwie so, dass die bei, aus irgendwelchen Gründen, also ich mag immer nicht so pseudokritische Dokumentationen, ist mir aufgefallen. Also der hat da versucht, Dinge schlecht zu reden, die wirklich einfach nachweislich nicht wirklich schlecht sind. Und das nervt mich dann immer bei sowas. Also, Ja, keine Ahnung, also es war so unnötig kritisch an Stellen, wo es das echt nicht gebraucht hätte und ich mag das immer so nicht, wenn man versucht investigativ zu sein an Sachen, wo es eigentlich gar nicht rauszufinden gibt, weil all die Dinge...
alles sagen.
Naja, das ist das eine, aber es ist ja auch nur kein Geheimnis, dass im Internat das Leben anders ist als zu Hause bei den Eltern. Das ist ja aber unabhängig vom Tomana-Kurs, das ist ja halt einfach so.
Ja.
Und so, und dann da so irgendwelchen Käse reinlesen zu wollen, von wegen, ja, und das ist eine hochelitäre Angelegenheit und die Jungs stehen unter
Wahl. Ja, das ist es, verdammte Scheiße, das weiß doch jeder.
Ja, also das ist ja nun wirklich nichts Neues. Und das ist ja nun auch kein Problem grundsätzlich. Und dass da natürlich Leute mit einem Druck nicht klarkommen, also da musst du ja nur kein Journalist sein. Und ich, also das war so. So zwanghaft auf kritischen Ton getrimmt und das hat echt irgendwie, das nervt beim Gucken. Man kann ja die Dinge benennen, wie sie sind, das ist ja gar nicht der Punkt, aber ich finde, wenn man dann halt versucht, an jeder Stelle so das kritische Haar zu finden, ist das schon sehr deutsch. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Fallus, wie Olaf Schubert mal so schön gesagt hat. kam die zu einer Fimmerlohr-Probe und es war, der Tenor war so ein bisschen, ja, also Tomana sind ja immer total gefragt und haben viele Termine und dann standen wir da wirklich ohne Scheiß mit unseren Handys zusammen und haben dort irgendwelche Termine ausgemacht und es war so herrlich, weil ich das mit meinem peinlichen weißen iPhone 4 damals, haben da halt auch so richtig schön drauf gehalten. Und alle anderen halt auch mit ihren Handys und Tobi mit seinem Stein damals noch.
Der hat ich hundertprozentig nicht mit meinem Handy. Ich hatte meinen Terminplaner.
Nee, genau, du hattest einen Terminplaner draußen.
Ja.
Und dann war am Ende wirklich der Schnitt des Todes. Da haben wir dann irgendwie nochmal Michel Mabel gesungen, was auch so ein Stück war, was uns immer verfolgt hat, habe ich das Gefühl gehabt. Lange als Ensemble Michel operiert, weil immer wir irgendwo aus Michel Mabel gesungen haben und eigentlich keiner sich für unseren Namen interessiert hat, gerade so in Chorkreisen, sondern es hieß dann immer, ihr seid doch Ensemble Michel. Ein schönes Stück von Beatles, aber es war auch ein bisschen sperriges Arrangement, muss man dazu sagen. Das war, glaube ich, von dir.
Nee, es war nicht von mir.
War es von mir?
Nee, es war von Konrad.
Es war von Konrad. Weiß.
Aber ich kann es nicht genau. Es war auf jeden Fall nicht von mir, das weiß ich noch. Ich habe auch sehr viele sperrige Arrangements geschrieben, das wollte ich damit nicht sagen. Aber das war nicht von mir.
Ach Gott. Ja, nee, auf jeden Fall. Also war dann irgendwie ein bisschen witzig. Über die Deutsche Welle sind wir nämlich dann auch gestolpert. Und da ist Herr Stett ja auch Hauptprotagonist gewesen. Und Ach so, was ich noch sagen wollte bei diesem ZDF, bei der ZDF-Info-Doku, da sind sie halt wirklich früh zum Frühstück gekommen, beziehungsweise zum Wecken waren sie da im Haus, im Interim war das damals schon, und haben dich halt direkt nach dem Aufstehen interviewt. Und ich habe, also wirklich, ich habe gesehen, jede Zelle deines Körpers war unglücklich bei diesem Interview. Das war unfassbar witzig. Man hat ja angesehen, wie du dachtest, oh, lieber Gott, lass Abend werden, ich will weg hier. Das war richtig gut.
Ja, also bei der Deutschen Welle-Produktion, da, ja, genau, waren noch ein jüngerer Tomana und ich eben Protagonisten. Das ist meistens so, dass es Einzelne gibt, die dir dann eben deren Alltag die verfolgen. Das ist am besten, das zu erklären, wie es eben ist. Also wenn du da einfach immer nur drauf hältst. Und da war eben auch Fimmerdur dran. Aber das Schlimmste an dieser Produktion war, die ist am Ende gar nicht schlecht geworden, finde ich. Aber sie war für uns nicht besonders leicht und einfach, weil es sehr einfache Fragen gestellt wurden. Also im Sinne von simpel. Wie fühlst du dich jetzt? Das kann man nicht beantworten.
Nee.
Das ist einfach wirklich schwierig zu beantworten und kommst aus dem Konzert, bist enorm euphorisiert, hast echt Spaß gehabt, also so ging es mir zumindest immer in Konzerten, bei jedem Konzert, und dann steht da jemand und fragt, wie fühlst du dich jetzt? Ja, gut, nach dem Konzert eben. So, weißt du?
Es ist ja auch, also ich meine, selbst mit 17 und 18, wo man ja dann schon ein bisschen älter ist im Chor, ja, selbst dann bist du ja nicht in der Lage, solche Sachen so auszudrücken und so zu formulieren, nee, dass es irgendeinen Sinn ergibt, weil viel mehr als glücklich oder zufrieden wirst du da kaum rauskriegen.
Finde ich auch einfallslos, ehrlich gesagt, so die Frage. Da merkst du, da muss jetzt jemand irgendwie Content generieren, weiß aber nicht wie. Aber wie gesagt, trotzdem, das war nicht immer so. Es waren aber viele Fragen so. Aber es gab auch viele, die gut waren, wo man auch viel reden konnte. Und die Dokumentation ist ja, wie gesagt, auch nicht schlecht geworden. Also ich finde es eigentlich auch ganz gut.
Oder wie Kinski es damals mal so schön gesagt hat. Da regt mich ja die Frage schon auf.
Ja. Genau. Also ich habe jetzt hier mir 5 Sachen aufgeschrieben. Und zwar, die eigentlich jeder von uns kennt, auch die Leute, die zuhören, wahrscheinlich fast alle. Ich habe 5 Gerüche für dich.
Gerüche oder Gerüchte?
Gerüche.
Ah, okay.
Ohne T.
Ja.
Du wirst sofort wissen, wie das riecht.
Okay.
Oder du musst mir beschreiben, wie das riecht.
Okay.
Ja. Also, ich fange mal mit was Einfachem an. Frisch gemähter Rasen.
Assoziativ total so Frühsommer. Einfach so,
ja.
Man geht so im Frühsommer in den Park, es scheint die Sonne. Für mich war das ganz oft, gerade so in der Anfangszeit am Akkord, der Weg von der Probe zur Uni-Vorlesung, weil ich da immer durch den Johanna-Park musste. Oder öfter, je nachdem, in welchem Gebäude das halt war, aber oft ja in der Grassi-Straße. Und da bin ich ganz oft einfach durch den Park gelaufen und war gerade frisch gemäht. Und das ist irgendwie... Es haut einen aber auch so total in die Kindheit zurück, finde ich. Weil auch
immer.
Früher, auch, ja. Keine Ahnung, wenn der Kastenrasen frisch gemäht war, da kamen sie dann alle aus ihren Zockerlöchern und haben dann doch mal gegen Fußball getreten. Also das, klar, das ist auf jeden Fall ein Geruch, der begleitet, und den finde ich aber auch gut. Ich bin zum Glück nicht gegen Gräser allergisch. Zumindest nicht bekanntermaßen. Und das ist auch, um mal kurz den Bogen zu meinem Beruf zu schlagen, das ist für viele wirklich ein K.O. Also Allergie ist wirklich für Singen fies. Weil es triggert alles, was du beim Singen eigentlich brauchst. Die Tränen, die Nase, die Stimme. Da hast du wirklich an ganz, ganz vielen Fronten verkackt als Allergiker. Das ist wirklich, also da bin ich froh, dass ich zumindest den Mist nicht auch noch habe.
Es gibt ja auch die Möglichkeit, da eine sogenannte Desensibilisierungskur zu machen, die ich auch gemacht habe. Die hat sehr geholfen, kann ich nur empfehlen. Am besten mal zum Allergologen oder Pulmologen des Vertrauens gehen. So, jetzt ein etwas weniger romantischer Geruch, der auch in eine andere Jahreszeit gehört. Denk an eine Chorreise oder was weiß ich. Gemeindehaus im Winter.
Gemeindehaus im Winter.
Das war. Du kommst aus der Probe in ein Gemeindehaus. Ja. Wie riecht es da im Winter? Es
stinkt nach Disby oft im Chor. Nee, aber es ist. Das ist eine spannende Frage, weil das ist tatsächlich ein bisschen unterschiedlich gewesen. Ich fand tatsächlich muss ich den Vergleich aufmachen, so Ost-West, weil das hat sich wirklich unterschieden. Im Westen waren es dann tatsächlich oft so diese neu gebauteren Kirchen, auch mal eine modernere Kirche, wo dann oft auch neu gebaute, moderne Gemeindehäuser dran waren. Da war immer so dieser Linol-Billig-Laminat-Geruch in der Luft, irgendwie so dieses Weggebohnerte da. Und das war immer, also weiß ich nicht, also das hatte den Vorteil, dass die Häuser meistens sehr modern waren und das war auch gut. Währenddessen du im Osten halt auch oft so diese ranzigen Gemeindehäuser hattest, wo du halt wirklich mit 60 oder 70, mehr sind ja oft gar nicht mitgefahren auf irgendwelche Konzertreisen. Also das war schon Viehtransport vom Feinsten, dort zum Teil mit 70 Leuten zusammen drin zu sitzen, wo dann jeder so seinen Quadratmeter hatte. Aber es gab immer Catering und es war immer lecker. Und irgendwie war es auch lustig. Also ich meine, du wolltest dann nicht derjenige sein, der sich gerade unangenehmer Winde entledigen muss, aber es ist, also ja, es hatte irgendwie beides was für sich, aber es ist jetzt tatsächlich kein Geruch, an dem ich genuin Spaß habe. So, auch nee, heute nicht, auch heute nicht. Noch nicht. Genau. Weil oftmals, und das ist vielleicht für die angehenden Architekten da draußen oder Architektinnen, ist das vielleicht ein ganz guter Hinweis. Leute, wir brauchen Licht. Und zwar nicht dieses OP-Licht, was du immer hast, sondern einfach normales, warmes Licht und davon viel in so einem Raum. Das ist oft so funzlig, dass du das dringende Bedürfnis hast, einfach irgendwie raus in die Sonne zu gehen. Wenn sich das irgendwie machen lässt, das wäre gut. So.
Ja. Genau. Ich verbinde damit auch keinen guten Geruch. Drei Sachen verbinde ich. Man möge mir verzeihen. Abgestandener Klogeruch.
Ja, das stimmt. Die Klos, die waren oft eklig.
Kaffee.
Ja.
Und Kuchen. Diese drei Gerüche kommen immer zusammen in Gemeindehäusern.
Schwierig war das, wenn sich das dann so langsam im Laufe des dort Vorhandenseins alles miteinander zusammen mit so einem gewissen pubertären Schweißgeruch zusammengerührt hat.
Genau. Und das war immer so. Also das ist selbst in den neu gebauten Häusern kam das irgendwann nach einer halben Stunde oder so. Ja. Das konnte man nicht vermeiden. Und das ist auch heute noch so. Gut, also diese zwei Sachen sind noch drei. Jetzt etwas, was etwas schöner riecht, nämlich Tankstelle.
Ah, da gibt es ja auch diese zwei Lager, ne? Also,
ja.
Ich muss ja sagen, ich bin, was das angeht, Benzingeruch-Junkie.
Ich also, auch.
Ich weiß, dass das nicht gesund ist, aber ich habe den total gerne den Geruch irgendwie aus irgendwelchen Gründen. Ich glaube, früher als Kind gar nicht so. Das hat sich irgendwie so entwickelt in den Jahren, aber mittlerweile finde ich das echt irgendwie. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich es trinken würde freiwillig, aber. Warum nicht mal so ein fürs Auto ein Duftbaum mit Benzingeruch?
Ja, echt so. Man kann das Patent gerne von uns kaufen.
Ja, Geschäftsidee.
Nummer 4. Langstreckenflug. Und zwar, du bist jetzt, sagen wir mal, schon 8 Stunden geflogen. Oder 6, je nachdem, wie lang der Flug ist. Die Lichter gehen langsam an, du hörst es rascheln. Und es breitet sich der Duft des Caterings aus.
Das letzte musst du bitte nochmal wiederholen, jetzt habe ich mal ganz kurz ein Standbild bei dir. Waren wir
beim Rascheln schon?
Nee.
Okay, also 6 bis 8 Stunden.
Ja.
Ich wiederhole das jetzt, die anderen können es ja quasi dann mithören. Nochmal die Wiederholung. Es raschelt langsam, es geht langsam Licht an und es breitet sich der Duft des Caterings aus.
Das ist eine wirklich gemeine Frage, weil, da muss ich ausholen, nach Langstreckenflügen.
Währenddessen, mittendrin.
Ja, also bei Langstreckenflügen, mein Gott, bei Langstrecken.
Mein Gott, Robert.
Ja, mein Gott, bei Langstreckenflügen ist es sehr oft so, dass man dann irgendwann einfach wirklich Hunger kriegt, also wirklich fiesen Hunger. Und ich glaube, auf der Erde unter normalen Umständen, wenn dieser Catering-Geruch in der Luft liegt, weiß ich nicht, ob ich da so geil drauf wäre. Aber in dem Zusammenhang finde ich es immer eigentlich ganz, ganz gut. Womit du mich überhaupt nicht kriegst, ist, wenn es Licht angeht, weil ich meistens im Flieger halt sowieso nicht schlafe, weil ich nicht schlafen kann. Wobei ich es aber versuche. Also da kriegt man ja dann immer so Nachrichten, wenn man sowas sagt, ja, also musst du doch mal richtig probieren und dann bist du nicht müde genug. Ja, doch, ich fliege schon ein paar Jahre. Ich habe das schon alles irgendwie mal ausprobiert. Das ist einfach irgendwie, ich krieg das nicht. Ich bin da nicht ruhig genug in diesen Verkehrsmitteln. Weil ich auch immer das Gefühl habe, irgendwann fragt jemand, kann jemand diese Maschine hier landen? Und dann ist Polos da sich dumm genug zu sagen, ich würde es versuchen. Also
könntest zumindest geradeaus fliegen.
Ja, geradeaus kriege ich vielleicht gerade noch so hin. Ich weiß nicht, irgendwie komme ich da nicht zur Ruhe. So, das heißt, aus der Warte kriegst du mich schon mal nicht, aber mit Essen kriegst du mich ja meistens. Aber das ist mir aufgefallen, das ist im Flugzeug echt hart abhängig davon, mit welcher Gesellschaft du fliegst.
Absolut,
wie das Essen schmeckt. Also ich habe auch bei Lufthansa zum Beispiel, um mal den Namen zu nennen, habe ich schon richtig ekelhaftes Flugzeugessen gegessen.
Logisch,
Ja.
ist ganz klar. Lufthansa ist auch nicht mehr das, was immer war.
Ein Schelm, wer Böses bei diesem Satze denkt. Gut, weiter im
So,
Text.
letzter.
Ja.
Das, was wir beide ganz gut kennen, was sicher viele auch kennen. Anstrengender Tag oder anstrengender Flug. Einchecken und dann ins Hotelzimmer gehen. Hotelzimmer aufmachen, Tiefluft holen.
Das
Frisches Bett,
ist immer
frisches Bad.
schön und ein Moment der Wahrheit. Weil in dem Moment, wo ich mich aufs Bett knalle, entscheidet sich, ob das eine gute oder eine schlechte Nacht wird, weil das ex natürlich extrem auch von der Weichheit oder der Härte des Bettes abhängt.
Ja, aber es geht jetzt um den Geruch. Die riechen immer irgendwie gleich, diese
Ja,
Zimmer.
das stimmt, die riechen immer so gereinigt. Das ist schon, also ich
Ja.
finde gerade dann auch, weil du, man ist ja immer zu emotional doch von so einem Tag dann irgendwie ganz schön gebeutelt. Wenn man so, also alleine sich klarzumachen, ich hatte neulich wieder so einen Tag, du startest in Frankreich, also in Nantes, fährst nach Paris, landest dann in Leipzig, fährst den nächsten Tag nach Wien und hast im Prinzip innerhalb von nicht mal 24 Stunden drei Länder besucht. Das sind schon irgendwie immer krasse Tage. Und das hat man ja, wenn man fliegt, dann doch auch regelmäßiger. Insofern macht das ja auch irgendwie was mit einem, das irgendwie erstmal verarbeiten zu müssen und in so ein Hotelzimmer zu kommen und zu wissen, jetzt habe ich erstmal Ruhe, jetzt will keiner was von mir, jetzt geht mir keiner auf den Senkel, sorgt für so eine Geladenheit, dass dieser Geruch da wirklich, also der löst irgendwie Entspannung aus. Das hat immer so was Urlaubhaftiges.
Genau so sehe ich das auch. So fühlt sich das für mich auch an. Alternativ könnte man auch an eine frisch renovierte Ferienwohnung mit Holzmöbeln denken.
Das kann ich nicht beurteilen, weil ich noch nie in einer frisch renovierten Ferienwohnung mit Holzmöbeln
Na,
war.
muss ja nicht frisch renoviert sein, aber Ferienwohnung im Winterskigebiet oder wo auch immer mit Holzmöbeln.
Aber weißt du, worüber ich gestolpert bin, weil du gerade sagst, frisch renovierte Ferienwohnung? Ich bin über eine Ferienwohnung gestolpert, die ist, glaube ich, nicht ganz billig. Die kostet, glaube ich, 500 Euro die Nacht. Es können aber auch 8 Leute drin schlafen mit 4 Zimmern. Die heißt Villa Bach.
Villa Bach.
Und ich bin mir gar nicht ganz sicher, ich muss es nochmal genau recherchieren. Ich glaube, es ist Spanien irgendwo. Aber das ist ein sehr, sehr schick aussehendes Anwesen. Also, wenn es sich irgendwann mal ergeben sollte, dann machen wir mal Urlaub in der Villa Bach.
Wusstest du, dass es in Roßwein eine Villa Bauch gibt?
Ja, ich weiß auch, wer da Intendanz der künstlerischen Habhaftigkeit
Ja.
ist.
Und weißt du, wer da heute also heute und morgen, das heißt. Nee, gestern und heute, das heißt, für die, die es hören, ist schon vorbei. Tag der offenen Tür mitgestaltet.
Nee.
Dreimal darfst du raten. Dreimal.
Dreimal. Na, ich nehme an, Nobilis ist dabei.
Das hast du erraten, mehr weiß ich auch nicht.
Ja.
Das ging schnell.
Ja.
Ja.
Aber ist das ein schöner Folgentitel, Villa Bach? Weil ich finde einfach für so musikalische Menschen wie uns ist das irgendwie schön. Also jetzt, das hat zwar sicherlich nichts mit Johann Sebastian zu tun, aber ich finde es irgendwie trotzdem gut.
Ja, das ist ja auch so, wie Flugzeugfreaks das cool finden, in einem Hotel zu übernachten, was aus zwei Turbinen besteht oder beziehungsweise zwei Lufteinlässen von Triebwerken. Gibt es ja unter Triebwerksgondeln. Wie gesagt, ich wünsche mir das, ich will das eigentlich auch mal machen, so einen Lufteinlauf von so einer Triebwerksgondel mir in den Garten stellen und da einen Pool reinmachen. Quasi so das
Also,
Außenteil von einem Triebwerk.
das ist wirklich nerdisch by nature. Es ist,
Oder ein Hochbeet oder sowas. Einfach in so einen
ja, das, was kann man denn alles, was
Triebwerkseinlauf.
kann man denn alles aus einem Triebwerkseinlauf machen? Also Pool und Hochbeet finde
Ja,
ich schon mal, ist eine
irgendwas.
schöne Idee. Man könnte auch
Du kannst denn auch.
irgendwie so einen Kinderspielplatz draus machen, so das zum
Auch
Durchkrabbeln
das.
oder so eine Tonne zum
Ja,
drin
genau.
rumrennen. Gibt es ja auch
Ja, du
gerne.
könntest auch es für hochkant hinstellen, also für so, wie es gedacht ist, allerdings zur Hälfte einbuddeln und dann hast du ein Tor.
Ein Tor. Ah,
Ja,
ja, sehr gut.
weißt du wie?
Ja.
Also da brauchst du schon ein großes, aber Boeing 777 zum Beispiel würde passen. Das ist 3 Meter Durchmesser.
Man könnte auch ein Trampolin draus machen.
Oder ein Trampolin, ja.
Da hast du
Ein
gleich,
ziemlich
weißt
nerdiges
du,
Trampolin.
da hast du dann auch an den Seiten gleich so eine Einfassung, damit die Kinder nicht quer durch den Garten
Ja.
fliegen.
So, richtig.
Ja,
Ja, es
herrlich.
gibt viele Möglichkeiten, was man mit sowas machen könnte.
Auf jeden Fall. Bist du denn eigentlich, Das hab ich schon mal gefragt. Hast du, also ich, klar, du beschäftigst dich viel damit, aber hast du auch einen grünen Daumen? Also,
ja.
Ja, gut.
Ja, ich habe Glück, was das betrifft. Oder Geschicke, je nachdem, man weiß es nicht. Jedenfalls habe ich glücklicherweise einen recht grünen Daumen, was das betrifft, ja. Ich kann Salat anbauen zum Beispiel und Tomaten.
Ja, das klappt. Das unterscheidet dich von mir. Wobei es bei mir tatsächlich, glaube ich, gar nicht an der Fähigkeit liegt am Ende. Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich eher eine Frage von Kontinuität im Gießen. Also ich glaube jetzt gar nicht mal unbedingt, dass ich es vergessen würde. Das
zählt auch dazu, zum grünen Daumen.
Nee, ich bin halt einfach oft weg. Und ich will jetzt nicht jedes Mal irgendjemanden antanzen lassen, der meine Tomaten gießt.
Es gibt trotzdem ganz viele Möglichkeiten, wie man das hinkriegt. Also es gibt solche Toneinsteckdinger, die man da reinpackt und die dann irgendwie über Osmose das Wasser aus einem nebenstehenden Gefäß ziehen. Und das klappt auch für länger, weil dann sieht man, wie sich die Wurzeln zu diesem Tonteil, was man dort reingestellt hat, hinwachsen. Und das sind von dort das Wasser nehmen. Es ist absolut faszinierend. Es ist
ungefähr so, wie wenn man eine Flasche Wein neben Herrn Stett stellt, dann zieht er durch Osmose den Wein auch in sich auf. Und auf einmal ist die Flasche leer.
Ganz von allein. So geht's dann plötzlich. Ja.
Osmose. Das ist auch ein schönes Wort, finde ich. Es gibt ja so Worte, die beschreiben genau das, was sie sind, finde ich. So.
Ja.
Also, ich weiß gar nicht, so Bank. Also Sitzbank, so nach, also es gibt kein besseres Wort dafür.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe tatsächlich eher mit solchen Wörtern wie Trillerpfeife gerechnet, weil das Trillern genau das ist, was es macht.
Das ist halt inhaltlich, aber ich finde halt auch so vom Klang haben wir im Deutschen so viele Worte, die halt genau das ausdrücken, was sie eigentlich sein wollen. Gut. Ich hatte irgendwie eine komische Nacht vorgestern. Und zwar aus Gründen. Bei mir hat es einfach 1 Uhr an der Tür geschellt. Und dann dachte ich...
Polizei.
Ja, das war mein erster Gedanke. Dachte ich, ich habe doch zuletzt gar nichts Illegales gemacht. da habe ich dann gleich auch nochmal eine Frage zu. Und als es dann aber 1.30 Uhr und 2.10 Uhr nochmal passierte, also habe ich dann irgendwann mal aus dem Fenster geguckt und es war wahrscheinlich irgendjemand, der... sagen wir mal, viel Osmose betrieben hat, bereits, im Sinne des Alkohols, und es irgendwie lustig fand, hier Klingelstreich zu machen in der Gegend.
Und, was hast du dann gemacht?
Nichts, weil tatsächlich irgendjemand vorher schon was gemacht haben musste. Aber beim ersten Mal dachte ich dann schon, oh scheiße, was ist denn jetzt los? Also so mitten in der Nacht ist schon eklig. Und ich habe auch so eine Klingel, die holt dich jetzt nicht sanft aus dem Schlaf, sondern da stehst du im Bett, wenn die schellt. Dementsprechend hatte ich auf einmal gefühlt 200 Puls. Also was ist jetzt los? Hier ist irgendwas kaputt. Es hätte ja auch sein können, weil es brennt irgendwie und irgendjemand will dich darauf hinweisen oder was. Keine Ahnung, es kann ja sonst irgendwas sein. Oder es ist die Feuerwehr und sagt, wir müssen das Haus jetzt räumen. Wir haben eine Bombe gefunden oder keine Ahnung, es kann ja sonst irgendwas passieren am Ende.
Ich glaube, dann kommen die und treten deine Tür ein.
Meinst du? Ich glaube, ich denke, wenn es ohne Schaden geht, dann werden sie es erstmal so versuchen. Aber ich weiß es nicht. Wer Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau ist, kann ja gerne mal Bezug nehmen darauf. Aber statt, was ich gerade fragen wollte, also es war eine komische Nacht, wollte ich damit gesagt haben, was ich aber gerade fragen wollte, was waren die letzten 2 kriminellen oder illegalen Dinge, die du gemacht hast?
Ich tue nichts Illegales.
Ach komm.
Ich bin lieb.
Ach komm, jetzt müsstet ihr mal sehen, wie der gerade grinst.
Ich habe sonntags geschreddert.
Gefährlich.
Das ist natürlich verboten.
Ja, das ist verboten.
Und ich gebe zu, ich bin falsch rum in eine Einbahnstraße gefahren, mit Absicht.
Da gibt es auch eine schöne Anekdote von Georg Christoph Büller dazu.
Ja.
Haben wir die schon mal erzählt?
Vielleicht, aber das ist ohne Gestik gut. Schwer zu machen.
Ja, das ist richtig. Ja. Das müssen wir mal mit Video irgendwann aufnehmen. Egal.
Ja.
Ich frage, weil mir neulich aufgefallen ist, was meine letzten beiden kriminellen Dinge waren, beziehungsweise nicht ganz legalen. Und ich kann jetzt nicht sagen, wo, aber ich habe zuletzt in einem Hotel ein Kissen mitgehen lassen.
Ah, weil es zu gut war, oder was?
Ja, das Problem ist, ich bin absolut kein Kissenschläfer. Also diese großen Kissen kann ich nicht, aber das war so ein kleines und da kann ich mich sehr mit identifizieren. Also mit so kleinen Kissen habe ich sehr gerne. Und ich hatte zuletzt zu Hause kein funktionierendes und ganzes kleines Kissen und habe das gesehen und dachte, ach, du bist ja ein nettes Kissen. Kannst du dir nicht auch vorstellen, dass wir länger miteinander zu tun haben? Und da hat das Kissen gesagt, ja, kann's. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich es mitgehen lasse.
Bist du öfter hier? Hast du das Kissen das gefragt?
Ja, ja, genau. Ich habe und das hat gesagt, ja, regelmäßig Stammgast und genau. So, das war das. Und das andere, und das bringt mich jetzt so ein bisschen Richtung Ende. Es ist so, dass ich ja per se eine so schwere Krankheit hatte, dass das Gesundheitsamt ja sagt, du musst in Isolation und du musst Auflagen erfüllen. Das ist so, dass die einem also einen Brief schicken. Was sie dabei nicht bedenken ist, dass um diesen Brief und die Auflagen lesen zu können, ich aus meiner Wohnung muss.
Was?
Na, ich muss
Achso, du musst sogar einen Briefkasten.
Ja, ich muss einen Briefkasten. Das heißt, es könnte sein, das sage ich jetzt ohne mich selbst zu belassen, es könnte sein, dass ich irgendwann schon mal am Briefkasten war, wo ich das nicht hätte sein dürfen.
Aber die möglich. Frage ist, das muss man doch möglich. Man muss doch zu den Briefkasten dürfen, nee. Oder nicht?
Also zumindest, wenn man einen Brief liest, steht da drin, dass du die Wohnung nicht verlassen darfst. Und naja.
Das wusstest du ja aber nicht vorher.
Genau, das war sozusagen, ich hatte sozusagen Schrödingers Auflagen. Also es waren gleichzeitig Auflagen und keine Auflagen. Und das, also was mich halt an dieser ganzen Geschichte stört, wie ich gesagt habe, also es haben jetzt viele eine Krankheit gehabt, die nicht zu unterschätzen ist, die potenziell schwere Verläufe hat. Das heißt, man weiß auch als Gesundheitsamt nie, wie geht's dem Menschen. Was mir völlig fehlt in dieser Aufreihung von Anordnungen, die du von einem Amt kriegst, ist irgendwie dann einigermaßen freundlichen Ton reinzubekommen.
Wir wünschen Ihnen gute Besserung.
Das wäre der Satz, den ich mir erhofft hätte. Und
Da stand nichts dergleichen.
Also wenn du mal ganz kurz eine Minute überbrückst, dann kann ich genau vorlesen, was drin steht. Dann mach das mal ganz kurz, dann gehe ich den mal holen.
Da werde ich derweil mal meine Empfehlung aussprechen, ja? Er hat gerade ja gesagt, ist aber nicht beim Telefon. Also meine Empfehlung ist heute ein Buch, ausnahmsweise mal. Und dieses Buch heißt Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit. Wahr, falsch, plausibel. Die größten Streitfragen wissenschaftlich geprüft. Und zwar von Maiteen Jung Kim. Das ist die, die auch aktuell im öffentlich-rechtlichen Fernsehen My Think X moderiert. Auch im ZDF Neo schon war. Also im ZDF Neo ist das. Und ZDF Terra X auch gemacht hat. Und sie ist insgesamt studierte Chemikerin und Wissenschaftsjournalistin. Und das ist das, was sie hier tut. Es ist also ein Buch, die kleinste gemeinsame Wirklichkeit, in dem man wirklich mal ein paar Sachen, die man einfach falsch, die falsch in der Gesellschaft angekommen sind, weil sie halt so einfacher zu diskutieren sind, wenn man weniger weiß. Beispiel Gender Pay Gap wird mal wissenschaftlich betrachtet. Und auch, was tatsächlich der Unterschied zwischen Fakten und Meinung ist. Das kommt regelmäßig vor. Homöopathie wird nochmal wissenschaftlich betrachtet. Auch gibt es ja immer den Punkt, dass man sagt, Intelligenz ist vererbbar. Da wird gesprochen, was Erblichkeit und Vererbung für unterschiedliche Dinge sind und ob das wirklich so ist, ob man das vererben kann oder nicht.
Würde ich eher in Frage.
Cliffhanger.
Würde ich bei vielen eher in Frage stellen.
Ja. Und das ist eben sehr interessant und das ist ein Buch. Es gibt es als Buch und es gibt es auch als Hörbuch. Ich empfehle das Hörbuch, weil sie es selbst vorliest. Im Buch jedoch siehst du die ganzen Grafiken, die auch nicht unwichtig sind. Allerdings wird sie im Hörbuch auch die Grafiken quasi beschreiben und erläutern. Es ist sehr, sehr informativ und wenn man mal ein kleines bisschen mehr Material für derartige Diskussionen haben möchte, die es heutzutage immer so gibt, ja, wo man auch mal wirklich fundiert mitreden möchte, dann ist das Buch genau das Richtige. Das Buch ist 2020 rausgekommen, Ende 2020. Das heißt, es behandelt auch schon einige Streitfragen um die Corona-Impfung.
Gut, sehr gute Empfehlung. Ich mag das Buch auch sehr. Ich kenne es und kann es auch sehr empfehlen. Ich lese nochmal so ein, zwei Auszüge aus dem...
Korrektur. Ja. Korrektur. März 2021.
Gut.
Ist es rausgekommen.
Ich lese nochmal so ein, zwei Auszüge hieraus vor. Also das Ganze beginnt mit Vollzug des Gesetzes zur Verhütung von Infektionskrankheiten beim Menschen. Und dann geht es los mit folgender Anrede. Sehr geehrter Herr Polos, die Stadt Leipzig, das Ordnungsamt als zuständige Behörde, verordnet Folgendes an. Das ist schon die erste Scheiße. Weil eigentlich wäre, uns wurde vom Gesundheitsamt gemeldet, beziehungsweise uns wurde gemeldet aus dem Labor, dass sie erkrankt sind. Deswegen.
Wir wünschen Ihnen eine gute Besserung.
Naja, gut, das kannst du auch hinten schreiben, aber deswegen ist jetzt Folgendes für Sie gültig. Es ist ja, weißt du, das ist im Wording so, das sind so wenige Kniffe, mit denen du wirklich viel, viel bewirken könntest. Und sorry, Leute, aber das geht einfach nicht, dass hier, wo steht denn das? Ach, wo waren das jetzt hier gleich? Genau. Dass auch einfach, es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass Zuwiderhandlung gegen eine vollziehbare Anordnung nach § 30 Absatz 1, 2 des Infektionsschutzgesetzes mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet werden kann. So, und unten steht dann einfach nur Anlagen. Achso, nee, bla bla. Und weißt du, dann wollen sie noch von mir, und das sehe ich überhaupt nicht ein. So, weißt du, also da werde ich wirklich zum resilienten Bürger, weil ich, wenn mir so ans Bein geschissen wird, ja, mit so einer Frechheit einfach anzuordnen und so, und dann heißt es aber, ja, und es wäre übrigens schön, wenn sie noch ein Symptomtagebuch führen würden. Nee, fällt aus. Aus Prinzip nicht. Da habe ich dann auch keinen Bock mitzuhelfen. Also das ist doch ja. Und überall steht tatsächlich nur mit im Auftrag und mit freundlichen Grüßen. Also es ist das Förmlichste an Förmlichkeit, was es gibt, bei Leuten, die zum Teil wirklich fies da niederliegen. Ich meine, mich hat es jetzt nicht ganz so heftig weggeledert, aber also auch in meiner Familie hat es die Leute durchaus heftiger erwischt zum Teil. Und das, also, das tut doch niemandem weh, diesen Nebensatz, wir wünschen Ihnen gute Besserung, mit freundlichen Grüßen damit dazu zu packen. Das ist doch nun wirklich nicht das Problem.
Echt nicht.
Ich weiß nicht, wem man das mal durchstechen kann irgendwie. Vielleicht hat da irgendjemand einen Kontakt, aber ich finde es, also bei aller Förmlichkeit und Behördlichkeit, okay, aber wir dürfen doch darüber die Menschlichkeit nicht vergessen.
Echt so, word.
So.
Ja, genau.
Haben wir es doch. So, ja. Das wollte ich jetzt nochmal kurz loswerden noch.
Gut. In diesem Sinne würde ich jetzt zu der heutigen Ballade kommen.
So machen wir es. Ich gehe jetzt gleich frühstücken. Was machst du jetzt noch Schönes dann heute?
Ja, ich habe schon gefrühstückt, und zwar schon vor 3 Stunden. Ich werde jetzt wahrscheinlich
das zweite Frühstück
Baby einnehmen. Angucken. Ja, nee, Baby angucken. Süß. Und meine Arbeitshose anziehen, weil wir heute Dinge machen im Garten. Das Wetter ist gut.
Ja. Achso, und kurz bevor du die Ballade noch vorliest, stoppt den Krieg.
Erstens das, und bleibt weiterhin gesund, wenn möglich.
Sonst werdet es.
Ja, und es werden Dinge von der Stadt angeordnet.
Euer Distanz und Gloria.
Also, die Ballade von der Macht der Willensstärke.
Der was? Entschuldigung.
Willensstärke.
Ach, Willens, okay, ja.
Eigen ist dem Krokodile ein ausgeprägter, starker Wille. So kommt es, dass ein Krokodil niemals tut, was es nicht will. Nie Fußball spielen, nie studieren und auch niemals musizieren, niemals in die Oper gehen oder einen Film ansehen. Es macht auch keine Urlaubsreisen, nicht nach Peking, nicht nach Meißen. Es liest kein Buch, trägt keine Brille. Das alles macht ein starker Wille. In diesem Sinne.
Spitze.
Weiter so.